Ich hab's Militär verweigert, doch lieb sie sehr meine Heimat. Berge, Täler, Wald und Flur, Klimasprache und Kultur. Die Menschen aller Lager toleriere ich alle, aber woran ich mich nicht gewöhne, sind Nazis und Rechtsextreme. Ich setz nen dicken Haufen auf die ganze rechte Szene. Es darf nie mehr passieren, dass Faschos je marschieren. Wir kommen vorbei, um eure Demo-Routen zu blockieren. Kein Platz für Demagogen, ihr werdet abgeschoben. Ein Trupp aus lauter Nullen, geschützt von tausend Bullen, fährt wieder nach Hause, während alle ohne Pause brüllen. Nazis, rau, au, 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 aus, haltet's Maul.
Ihr kleinen Faschos und Rassisten, könnt euch alle mal verbissen.
Nazis, Nazis, rau, au, 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 aus, haltet's Maul.
Keiner will euch wieder hier, keinen Meter wird marschieren.
Raus,
Nazis raus. Sechser, mal LW.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist der Musiker, Liedermacher und freischaffende Künstler Eze. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein, mit dir zu schnacken und bin sehr gespannt auf das, was jetzt kommt. Ja.
Es geht los in diesem Podcast immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten, möglichst kurz beantworten. Es geht los. Mein Lieblingsinstrument auf der Bühne ist?
Schlagzeug, ja. Und Kastagnetten. Ich glaube, ja, Lieblingsinstrument ist Schlagzeug, aber treues Instrument sind Kastagnetten. Also der Name ist Kirma. Es ist ein Instrument aus Metall, ursprünglich aus Burkina Faso und aus meiner Familie. Und dieses Instrument ist für mich sehr, sehr wichtig, ja.
Machst du Sport?
Ja. Ich jogge gerne. Ich jogge gerne, manchmal mega viel, aber es gibt auch Wochen, wo ich einfach keinen Bock drauf habe. Aber ich würde sagen, durchschnittlich ein bis zweimal pro Woche, ja.
Bist du Fan von irgendeiner Mannschaft, von irgendeiner Sportart auch oder gar nicht?
Nochmal bitte?
Bist du Fan von irgendeiner Sportmannschaft oder von einer Sportart?
Ich glaube eher nicht, kaum so. Ich glaube, ich war als Jugendlicher Fan von Fußball und ich glaube, die burkinische Mannschaft hat mich so oft enttäuscht, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ciao. Ja.
Okay. Kannst du dich noch an dein Studium erinnern und dich an die beste Vorlesung, die du hattest, also oder die beste Veranstaltung, die du hattest und vielleicht warum war das die beste?
Ja, also ich habe in zwei Ländern studiert, einmal in Burkina Faso, einmal in Deutschland. In Burkina Faso würde ich spontan sagen, das war die Co-Intensiv, das heißt, es sind intensive Kurse. Wenn man an der Uni angekommen ist, hatte man einen Dozenten, der mit uns alles Mögliche gemacht hatte, um erstmal die Sprache zu trainieren, weil ich Germanistik studiert habe. Und erstmal mit Schulkenntnissen, was Deutsch angeht, zur Uni gekommen bin, ging es erstmal darum, die StudentInnen mit gewissen Werkzeugen so auszustatten.
Ja.
Genau, auszustatten, genau, danke. Damit sie andere Fächer sozusagen auch besser verstehen können. Und für mich war dann auch dieser Kurs, weil ich in dem Kurs irgendwie sehr viel mit Wortschatz lernen zu tun hatte und wir konnten auch uns austauschen über viele Themen und es ging einfach in allen Richtungen. Und in Deutschland habe ich alles, was mit Sprache und Kultur zu tun gehabt hatte, auf jeden Fall gemocht. So, ich habe sehr viel im Bereich DAF belegt. Und DAF bedeutet Deutsch als Fremdsprache. Genau, und wir hatten Kurse, wo es auch darum ging, so über Interkulturalität zu sprechen, über Musik oder Kunst im Unterricht und so weiter. Und das fand ich immer spannend, ja.
Das letzte Buch, das du gelesen hast, war welches?
Männlichkeit und Liebe, aber noch nicht zu Ende gelesen, von Bell Hooks. Ja, wenn ich lese, mache ich mir Notizen. Das ist mir wichtig, damit ich dann später auch genau wissen kann, was ich gelesen habe. Oder irgendwie, ich brauche einfach einen Rückhalt, damit ich wissen kann, okay, dieses Wissen, was ich von dem Buch habe, liegt irgendwo und ich kann jederzeit wieder zugreifen. Aber ich habe aus Versehen den Text gelöscht in meinen Notizen und konnte ihn auch nicht zurückgewinnen und war einfach enttäuscht. Ich habe mir vorgenommen, irgendwie nochmal gewisse Kapitel zu lesen und okay, dann auch zu Ende zu lesen. Ja.
An was denkst du, wenn du Milch hörst, das Wort Milch?
Wenn ich Milch höre, habe ich als Assoziation in meinem Kopf erstmal das Wort, natürlich in diesem Zusammenhang auch so, weil der Podcast so heißt, ist erstmal die Schreibweise, genau, du hast das, ich weiß nicht, ob ich das aus Instagram oder so habe, es gibt wie ein Logo so und ihr habt Milch mit einer gewissen Schrift so geschrieben, das ist aufgetaucht und dann gab es auch Bilder aus Burkina Faso so, Milch und das ist Bonnet Rouge, das ist, ich glaube, eine Firma, die irgendwie ganz schön abgeht in afrikanischen Ländern und damit habe ich auch beim Wort so assoziiert und dann auch Hafermilch irgendwie so. Das sind die Assoziationen, die in meinem Gehirn so schnell aufgetaucht sind. Okay.
Wenn du nicht Musiker wärst, was würdest du gerne als Beruf haben oder was wäre ein möglicher Beruf, der dich reizen würde?
Wenn ich nicht Musiker wäre, boah, ich glaube, ich wäre bestimmt sicher Musiker geworden, aber eher vielleicht wenn diese Option gar nicht geben würde, glaube ich, ich wäre Lehrer, aber im Sinne von Arbeit mit SchülerInnen, mit Kindern, irgendwie Coaching als Coach für Kinder, für Jugendliche. Oder ich wäre Schmied gewesen, meine eigentlich ursprünglicher, sagen wir in Anführungszeichen, natürlicher Beruf, dem wäre ich bestimmt nachgegangen, ja.
Ah, du hast Schmied gelernt?
Genau, also ich komme aus einer Schmiedefamilie aus Burkina Faso. Und in Burkina Faso ist es so, dass Schmied zu sein eine wichtige Rolle in der Gesellschaft, also Schmied zu sein, also erst noch einmal, in Burkina Faso ist es so, dass man nicht lernt, Schmied zu werden, man wird in einer Schmiedefamilie geboren. Das heißt, diese Aufgabe gehört einer bestimmten Familie und in meinem Fall komme ich aus dieser Schmiedefamilie und das heißt, man übt einfach von im frühen Alter diesen Beruf und aber in meinem Fall habe ich das gemacht als Kind. Und eher in den schulfreien Zeiten, wir hatten eine Werkstatt, also von meinem Vater und das habe ich gemacht als Kind, aber später nach dem Abi hatte ich nicht mehr so viel Zeit dafür und genau habe ich aufgegeben. Und ich denke, wenn ich vom Beruf her kein Musiker gewesen wäre, hätte ich auch vielleicht diesen Beruf gemacht, ja.
Jetzt sind wir schon ein bisschen länger geworden, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich würde dir trotzdem gerne noch eine Frage stellen. Gibt es, du bist ja mehrsprachig, gibt es auf Deutsch ein Wort, hast du ein Lieblingswort auf Deutsch? Also sei es wegen des Klangs oder sei es auch wegen der Bedeutung und auch auf Burkinisch ein Wort, was du sehr gern magst.
Ja, also Wörter, die ich mag, habe ich auch oft so in meiner Musik thematisiert oder in Form von Liedern gesungen. Ich mag das Wort Ratzfatz, ja, finde ich irgendwie witzig so. Und habe einen Song auch darüber, Ratzfatz, Latz, Spatz. Und es geht einfach um eine Geschichte, aber in Wirklichkeit um das Spiel mit den Wörtern. Und in Burkina, also in meiner Muttersprache, Mori, mache ich das Wort Tam. Tam ist, das ist kein richtiges Wort, das ist wie eine Interjektion, so sowas wie Bäm, Tam. Ja, aber genau. Das mache ich und habe auch aus dem Wort sozusagen irgendwie, ich hab mir das Wort angeeignet, sagen wir so. Genau, und ja, ich glaube, das sind die Wörter in den zwei Sprachen, die ich wirklich, mit denen ich verbunden bin, auch irgendwie so durch die Musik. Ja, ansonsten krass. Merke ich, verwende ich auch sehr oft. Ja.
Ja, aber ist es ein schönes Wort für dich? Oder eher so?
Ja, das okay. Ist sehr positiv belegt. Krass, wow, ist krass, krasser Typ so. Oder krasse Frau oder keine Ahnung. So.
Vielleicht kannst du vorab einmal sagen, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Eze. Ja, manche können den Vornamen oder Künstlernamen nicht aussprechen, deswegen sage ich immer, das ist ein See auf Sächsisch. Ja.
Das ist gut, das ist sehr gut, ja.
Genau, ja, und ich komme aus Burkina Faso und ja, feiere meinen Migrationsvordergrund in Deutschland. Ich mag den Begriff Migrationsvordergrund. Ich bin Musiker, ich habe aber auch andere Projekte, in die ich ja ehrenamtliche Zeit rein investiere. Genau, erstmal schnell zusammengefasst.
Du arbeitest mit Kindern und Jugendlichen, du engagierst dich aber auch in Vereinen, richtig?
Genau, ich habe in Deutschland, ja in Dresden vor allem einen Verein gegründet, der heißt TAM e.V. Und der Verein macht unterschiedliche Projekte, unter anderem betreut eine Schule in Burkina Faso, die ich also ins Leben gerufen habe. Und es sind aber auch mittlerweile viele andere Projekte, die entstanden sind. Und der Verein TAM e.V. in Deutschland arbeitet mit APK zusammen. APK ist der lokale Verein in Burkina Faso, den ich, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, auch damals gegründet hatte. Und jetzt arbeiten die beiden Vereine zusammen, um genau die Projekte, die als Idee entstehen, so umzusetzen. Und unter anderem sind als Großprojekte das Schulprojekt Centro Arc-en-Ciel. Das ist ein Projekt in der Nähe von der Hauptstadt von Burkina Faso, also Ouagadougou. Und genau, wir können auch gleich ausführlicher darüber reden. Und es gibt ein zweites Projekt, das ist wieder ein Zentrum in der Hauptstadt, in meinem Viertel, wo ich gewohnt habe und wo ich auch, wenn ich zurück nach Burkina fliege, auch bin. Und dort ist ein Zentrum mit einem Studio, professionellen Studio, mit einer Bühne, einem Hof, wo künstlerische Aktivitäten durchgeführt werden, kostenlos für die Kinder, aber auch für die Nachbarschaft, für alle Menschen. Wir machen dort Theater, Tanz, Konzerte, Kinderworkshops, Malen, Foto-, Video-Workshops. Und es gibt auch eben dieses Studio für KünstlerInnen, die vor Ort dann auch sich einmieten können, um zu proben. Und genau, wir versuchen auch von den Kosten, der Miete, um das Ganze laufen zu lassen. Aber immer wieder muss natürlich der Verein einspringen, um gewisse Kosten weiter zu übernehmen. Und in diesem Zusammenhang gibt es auch andere Projekte. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel ein Projekt mit Jugendlichen gemacht und es ging um einen Musikwettbewerb. Und das Ziel war vor allem Jugendlichen eine Bühne zu geben, damit sie sich künstlerisch ausdrücken können. Und wir haben unterschiedliche Etappen, also Phasen von einem Wettbewerb gemacht und hatten auch am Ende ein paar FinalistInnen und dadurch war das Zentrum in Ouagadougou wirklich sehr, sehr beliebt und besucht und es gibt immer wieder Kleinprojekte, die wir umsetzen, auch im Centre Ouarkancel in diesem Dorf, das auch ungefähr 30 Kilometer von Ouagadougou ist, wo die Schule sozusagen ist.
Jetzt gibst du ja, sag ich mal, Musik weiter oder deine Begeisterung für Musik an junge Leute, oder gibst jungen Leuten auch Möglichkeiten, sich auszudrücken, wie du gerade sagst. Jetzt stell ich mir vor, du wirst in eine Schmiedefamilie reingeboren. Wie ist denn Musik in dein Leben gekommen, beziehungsweise wie hat Musik so einen großen Stellenwert in deinem Leben bekommen? Was waren da vielleicht prägend für dich und vielleicht auch Menschen? Oder wie kommt es dazu, dass du jetzt Musiker bist und Alben schreibst, unter anderem ein Album, über das wir gleich sprechen?
Ja, also dann springen wir zurück in die Vergangenheit. Viel ich mich erinnern kann, war ich als sehr klein von Musik umgeben. Meine Familie ist Schmied und Trommler. Das heißt, da wo mein Vater geboren ist, haben wir immer mit Musik zu tun gehabt. Und Musik wird gebraucht zu vielen Anlässen. Und das ist die Aufgabe meiner Familie, diese Musik zu spielen. Sozusagen zu trommeln, zu singen und auch zu interpretieren für die Masken, weil es wird auch eine besondere Sprache für die Masken genutzt es gibt auch Initiationen dafür, genau. Und das ist die Aufgabe meiner Familie bis heute. Und das Ding ist aber, dass ich selbst keinen Kontakt mit dem Dorf gehabt hat, sondern ich habe sehr viel von meinem Vater und von meinen Onkel und meinen Brüdern, ich habe zwei Brüder, vor allem von meinem ältesten Bruder. Und es ist so, dass mein Vater irgendwann einen Cut mit dem Dorf gemacht hat. Ja, weil er sich zum Christentum begeben hat und ist dann später Pastor geworden und hat einen Cut mit den Traditionen in dem Dorf gemacht und hat seine Kirche gegründet und wir sind als Kinder sozusagen in die Kirche hineingeboren in Ouagadougou. Und nicht in diesem Dorf da, wo mein Vater herkommt. Und das bedeutet, dass wiederum in der Kirche, und das ist jetzt der spannende Punkt, in der Kirche wurden und werden immer noch Rhythmen gespielt, die von dem Dorf herkommen. Das heißt, durch die Konversion von meinem Vater zum Christentum sind trotzdem gewisse Musik, also die Art und Weise, Elemente, Musik zu machen, genau, zu trommeln und so weiter, das wurde in die Kirche mitgenommen, aber in Form von Gospel, genau, um Gospelgesänge zu begleiten und so weiter. Und ich habe sehr viele traditionelle Rhythmen in der Kirche gelernt mit meinen Bezugsmenschen, aber die sind eigentlich aus dem Dorf importiert worden, ja. Und so bin ich mit Musik in Berührung gekommen und weiß auch selbst noch, dass ich in meinem Viertel als die Rampensau sozusagen genannt wurde und hatte einfach viel Spaß, Musik für die Menschen zu machen, auf Kacktöpfen zu spielen und einfach sich begeistern zu lassen und andere Menschen zu begeistern. Und und Musik haben wir immer in der Kirche gemacht, mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit meinen Brüdern. Und erst nach dem Abi habe ich ein Schlagzeug bekommen und wollte auch richtig fleißig üben. Und später kam auch das Schreiben dazu, das Komponieren, und es hat sich irgendwie so verselbstständigt, ja.
Du arbeitest viel auch mit anderen Künstlern zusammen. Ich glaube, dein bekanntester Song ist Sage Nein von Konstantin Wecker, beziehungsweise in dem Musikvideo ist sehr bekannt geworden. Heute sprechen wir über ein Album, das Schwarz wurde ich heißt. Ich würde dich gerne mal zum Titel fragen. Das, was ich dazu gelesen habe, ist, dass du eigentlich thematisieren möchtest die politische Dimension des Schwarzseins und dir gewünscht hättest, dass eigentlich auch, als du nach Deutschland gekommen bist, dass das eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Warum ist dieser Titel für dich so aktuell, oder warum ist dieser Satz, Schwarz wurde ich, dir so wichtig, dass er Titel von einem Album wird?
Ja, also ich, ganz im Ernst, ich habe festgestellt, dass ich schwarz bin, also erst in Deutschland, erst mit der Erfahrung oder mit den Erfahrungen, die ich in Deutschland gemacht habe. Und irgendwann diese Suche nach dem, wer ich wirklich bin und so, und diese Auseinandersetzung und so weiter, hat mich dazu gebracht, diesen Titel zu wählen als Albumtitel. Und schwarz zu sein hat nicht mit der Hautfarbe zu tun. Schwarz zu sein ist schwarz ist eine politische Bezeichnung, und es ist auch ein selbstgewählter Begriff. Und ich entscheide mich auch einfach so für diesen Begriff. Und vor der Zeit in Deutschland habe ich das nie so wirklich thematisiert und wusste das auch nicht so wirklich, wie das zum Thema gemacht wird. Aber durch meine Zeit in Deutschland, vor allem auch in Dresden, wo die Umstände nicht immer so einfach waren, und dadurch, dass ich hier und da durch meine Reisen in Deutschland in unterschiedlichen Städten irgendwann festgestellt habe, dass Rassismus sehr tief verankert ist in der Gesellschaft, bin ich auf dem Weg, habe ich mich auf dem Weg gemacht und gesucht, was bedeutet überhaupt dieses Schwarzsein. Und auf der kollektiven Ebene gibt es auch schon viel dazu. Und schwarz zu sein ist eine, wie gesagt, eine selbstgewählte Bezeichnung, und in meinem Fall ist es auch eine Selbstermächtigung. Und wie gesagt, ich liebe auch diesen Begriff Migrationsvordergrund, und das ist auch eine Art und Weise, mich selbst zu empowern, zu mir selbst zu stehen, zu dem, was ich bin, und nicht nur zu meiner Identität, sondern zu meinen Identitäten, denn mittlerweile ist auch Deutschland einfach auch ein weiteres Teil meiner Identität, und ja, mittlerweile viele Facetten durch dieses Leben zwischen den Kontinenten, viele Herausforderungen und so weiter. Daher habe ich diesen Titel genau rausgesucht.
Vielleicht ganz kurz, wie lange lebst du in Deutschland schon?
Ich bin zum ersten Mal 2013 nach Deutschland gekommen für eine kurze Zeit, damals als Musiker, und ich war mit einem Kumpel zusammen, und wir sind in Frankreich getourt, also aufgetreten, wir hatten eine Tour in Frankreich, und damals hatte ich meinen Bachelor in Germanistik frisch abgeschlossen und dachte, wenn ich schon in Frankreich bin und das Land natürlich im Schengen-Raum ist, dann werde ich auch unbedingt weiter nach Deutschland fahren, und hatte damals auch Kontakte zu Dresden und bin dann nach der Tour in Frankreich weiter nach Dresden gefahren und bin damals im Stand von Afropa aufgetreten. Das ist ein Verein in Dresden, und die hatten einen Stand bei der BAN Bunte Republik Neustadt, und das war eine krasse Erfahrung für mich. Wir haben zu zweit gespielt. Ich hatte einen Tag davor ist mein Vater in Burkina Faso gestorben, ganz plötzlich. Und das war für mich eine intensive, krasse Zeit. Und genau, ja, von da ist eigentlich bei mir richtig ins Rollen gekommen. Und nach meinem kurzen Aufenthalt damals hatte ich schon den Traum, auch mein Studium, vor allem den Master in Deutschland und beziehungsweise in Dresden fortzufügen, und habe mich dann auf den Weg gemacht mit Papierkram, mit der ganzen Bürokratie, mit Sprachtest und so weiter. Und erst 2016 hat das geklappt und ich konnte mein Master 2016 anfangen. Aber von 2013 bis 2016 bin ich auch mindestens einmal zurück nach Deutschland für einen kurzen Aufenthalt gekommen. Ja.
Gab es außer diesem Erlebnis in Dresden etwas, was dich an Deutschland gereizt hat, also als Land im Besonderen, also vielleicht an der Kulturszene, oder was du von Deutschland was andere Leute von Deutschland erzählt haben? Gab es da bestimmte Sachen, wo du hast, das ist ein Land, wo ich gerne leben möchte?
Ja, also ich war schon geflasht von Deutschland in meiner Zeit in Burkina Faso. Als ich angefangen habe, Deutsch zu lernen, war für mich klar, ich ziehe diese Sprache durch. Ich möchte sie lernen. Ich möchte darüber hinaus Aber auch...
Das war der erste Punkt. Also die deutsche Sprache war so das Erste, was du geliebt hast.
Genau.
Lieben gelernt hast.
Genau, das hat einfach gefunkt, so beim ersten Mal, wo ich deutsche Wörter gehört habe. Und dann auch, als ich diese Möglichkeit in der Schule nach der mittleren Reife gehabt habe, Deutsch zu lernen, war für mich dann, yes, ich habe das Ding gefunden, was ich in meinem Leben sehr gerne lernen möchte. Und eine Sprache ist auch eine Tür, ein Fenster zu dem Land, zu der Kultur, zu den Menschen. und so weiter. Und durch die Sprache ist dann auch mehr Neugier entwickelt worden, auch so nach Deutschland zu kommen. Und ich hatte ohne Scheiß davon geträumt, Musik in Deutschland zu machen, Konzerte zu spielen. Und Traum ja, erfüllt. Heute ist das, genau, Traum erfüllt. Und genau, so hat sich das Ganze entwickelt, ja, genau.
Ich bin in dem Album über einen Satz gestolpert, da singst du, wer sagt, Hautfarbe ist egal, der ignoriert, dass es viel Rassismus gibt. Was meinst du damit und vielleicht verbunden damit die Frage, was sind denn deine Erfahrungen? Du schreibst auch ein bisschen dazu, was du für Erfahrungen gemacht hast mit Mikroaggressionen oder es gibt auch ein, glaube ich, sehr prägendes Ereignis in einer Tram in Dresden, was dir widerfahren ist. Wie hast du Rassismus erlebt?
Ja, erstmal, also das Beispiel, was du genannt hast, ist eine Form von Farbenignoranz. Ne? Ja, wenn man sagt, ey, für mich sind alle Menschen gleich, ich sehe keine Hautfarbe, so. Klar, es ist, wenn die Kritik zurückkommt, manchmal fühlen sich Menschen irgendwie so irgendwie, also es kommt oft so rüber, als würde man übertreiben, so, wobei es einfach darum geht, dass diese Gesellschaft ein Rassismusproblem hat und ja, gewisse Menschen irgendwie einfach zu ignorieren oder die als Teil der Mehrheitsgesellschaft wahrzunehmen, bedeutet auch so deren Probleme nicht bewusst Raum zu geben und gewisse Dinge, die sie triggern oder belasten können, nicht so wirklich verstehen zu wollen, um auch den Umgang mit diesen Menschen zu verbessern. So, genau. Und ja, was hast du nochmal angesprochen?
Wie du es in Rassismus erlebt hast in Deutschland.
Genau, also unterschiedlich, ne? Es gibt auf der Mikroebene Erfahrungen, die man hat und auch natürlich gewisse Erfahrungen, die nochmal krasser sind. Mittlerweile habe ich mich einfach entschieden, in der Öffentlichkeit so nicht Preis davon zu geben, sondern darauf hinzuweisen, dass die kollektive Erfahrung von schwarzen Menschen, was Rassismus angeht, schon genug ist und genau allein auch reicht, dass alle gegen dieses Phänomen vorgehen müssten. Und genau, also was mich selbst angeht, ja, gibt es auf jeden Fall durch mein Engagement und vielleicht Texte auch natürlich so schon Fälle gehabt, ja, die aber auch unterstützt wurden von Organisationen und so weiter. Und genau, in Dresden, aber ich würde auch sagen, so fast überall in Deutschland ist man einfach auch mit dem Alltagsrassismus sowieso, aber auch ja, natürlich mit Stereotypen und gewissen Mikroaggressionen konfrontiert. Und als Mikroaggression könnte ich ein Beispiel nennen. Wenn ich irgendwo ankomme und ja, jemand kommt zu mir und sagt, keine Ahnung, ob das ernst gemeint ist, so, aber ich sehe, dass das ist nicht, dass das bewusst gespielt wird, sowas wie, ah, ich habe dich gar nicht gesehen, weil du schwarz bist, so, genau. Oder ich mag ein Foto, bitte lache mal, damit man deine Zähne zumindest sehen kann. Es ist einfach. Hey, wenn du, wie man manchmal sagt, Deutsche sind witzlos, wenn du keinen Witz hast, dann mag eben keine Witze, so, die unter die Gürtellinie gehen. So. Und das sind andauernde Erfahrungen, die man machen muss. Und irgendwann, ja, ist die Summe von allem, die ja, das Glas zum Überlaufen bringt. So. Genau.
Ich würde gerne in dem Kontext mal mit dir über Schubladen sprechen. Weil ich habe das Gefühl, auf dem Album spielst du, also auch teils ironisch, teils sehr ernst, beziehungsweise eine Ironie kann ja auch eine große Ernsthaftigkeit haben, mit dem Thema Schubladen. Gibt es nur negative Dinge an Schubladen oder was nervt dich an Schubladen oder gibt es auch etwas Gutes an Schubladen? Ich frage jetzt ein bisschen provokant mal.
Also ich würde eher sagen, so bei mir ganz spontan, manchmal eher nur Unsicherheiten. So. Also es ist manchmal irgendwie gewisse Schubladen oder Stereotype Afrikaner laden oder sind farbenfroh oder
können gut trommeln,
können gut tanzen. Wenn du schwarz bist, musst du tanzen können, sonst bist du nicht der richtige schwarze Mensch. So. Und ja, bei mir ist vor allem, was das Trommeln angeht, irgendwann war ich unsicher, so, ob ich überhaupt Trommel auspacke und loslege, weil ich das Gefühl bekommen habe, dass es eine Selbstverständlichkeit ist und dass man, wie man das irgendwie immer so blöd ausdrückt, ihr habt das im Blut, dieses ihr und wir und so teilen so. Und ich sage, hey, also vielleicht sehen auch das auch andere Menschen anders, aber zu trommeln ist lang, das ist Arbeit, das ist Üben. Ich habe mich in der Kirche eingesperrt, um Schlagzeug zu üben, ohne Scheiß, weil ich einfach gewisse Rhythmen lernen wollte. Klar, man wird vielleicht in einem Milieu geboren, wo gewisse Talente besser und schneller gefördert werden können, so. Aber es ist eine Narrative, die auch irgendwo mit Kolonialismus zu tun hat. Gewisse Dinge, damals so dieses, keine Ahnung, fröhliche Afrika oder es passt in der Narrative von keine Ahnung, Büchern und so weiter. Und diese Stereotypen sind über die Zeit festgehalten worden und manche wollen das manchmal in jedem Menschen sehen. Und mein Punkt ist einfach, jeder Mensch ist einzigartig und wie ich in einem Song gesagt habe, und alle AfrikanerInnen kenne ich nicht so. Und manchmal, also in Schulen kommt zum Beispiel die Frage, gibt es Löwen in Afrika oder laufen alle barfuß in Afrika? Und allein dieser Begriff Afrika, man packt 54, 55 Länder sogar man nimmt diese als Block.
Ich glaub, du machst das auch.
Afrika als Land, Afrika als homogener Block, wo alle sich kennen, wo alle tanzen, lachen, fröhlich sind und alles gleich ist, so. Und vielmehr diese Seite von Widerstand, von Ausbeutung, von Kolonialismus, unterschiedliche Dinge, die den Kontinent ganz unten halten, Verarmung sozusagen des Kontinenten wird manchmal überhaupt nicht zum Thema gemacht. So, genau.
Ich glaube, das ist auch ein Titel eines Workshops, den du gibst, ne? Mit das Land Afrika, wie heißt es?
Afrika ist kein Land.
Ja, genau.
Genau. Afrika ist kein Land. Genau, das ist ein Workshop, den ich ab und zu in Schulen anbiete. Dieses Jahr nicht mehr aufgrund von Demos und Konzerten habe ich weniger Zeit. Aber wir thematisieren, woher diese Bilder kommen. Warum wird Afrika oft als K-Kontinent wahrgenommen? Kontinent des Krieges, Korruption, der Krankheiten, der Kinderarbeit und so weiter. Und ja, diese negative Konnotation von dem Kontinent kommt auch über gewisse Medien, die über eine gewisse Zeit nur diese Seite als Wahrheit verteidigt haben in dem deutschen Schulbuch. Es gibt Studien, die belegen, das Afrika-Bild ist negativ. Und wenn Medien in welcher Form auch immer sehr lange mit den gleichen Inhalten über einen gewissen Sachverhalt berichten, dann wird dieser Sachverhalt auch irgendwann zur Realität, zur Wahrheit so. Und das ist, was Chimamanda Ngozi auch erzählt. In ihrer Familie hatten ihre Eltern auch oft von einer anderen Familie erzählt, als arme Familie, sie haben nichts zu essen und so weiter. Und irgendwann kam eine Frau von der anderen Familie zu denen zu Besuch und hat gequatscht. Und am Ende hat die Frau ihrer Familie einen Korb, einen selbstgewebten Korb geschenkt. Und sie war so geflasht, so. Die ganze Zeit wurde über sie als arm geredet und so weiter, nichts zu essen. Aber man hat nie thematisiert, dass diese Familie talentiert ist in Weben zum Beispiel. Und die Realität, die manchmal dargestellt wird, ist nicht unbedingt falsch, aber sie ist halt unvollständig. Genau. Und das thematisiere ich mit SchülerInnen und am Ende landen wir beim Thema, was ist Deutschland, wer immer wieder diese nervige Frage, wer gehört zu Deutschland und nicht, was ist Migration und so weiter, und wir reden darüber, Deutschland als postmigrantische Gesellschaft und eine Gesellschaft, in dem unterschiedliche Menschen zusammenkommen, in dem wir unbedingt miteinander klarkommen müssen. Denn dieser Fakt, diese Tatsache der Migrationsgesellschaft kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und wenn heute die Korrektivrecherche ganz krass rassistisch, menschenfeindlich, ausländerfeindlich, Taten oder Vorhaben herausarbeitet, dann gilt es wirklich auch gerade jetzt aufzuwagen, weil rassistische, menschenfeindliche, ausländerfeindliche Parteien in der Öffentlichkeit weiterhin sein dürfen und ihren Mist verbreiten dürfen. Es ist einfach heute ein No-Go, ja.
Du beginnst auf dem Album mit dem Stück Willkommen in meiner Welt, und mein Eindruck ist, dass du schon direkt von Anfang an versuchst zu sagen, ihr könnt schon versuchen, mich in eine Schublade zu stecken, viel Glück dabei, aber es wird euch nicht gelingen, also viel Glück beim Scheitern eigentlich, denn ich bin viel mehr und ich werde euch das zeigen. Du bist sehr aktivistisch unterwegs, du engagierst dich gegen Rechtsradikale, auch auf dem Album ist ein Song gegen Nazis, und ich musste sehr schmunzeln, als ich den gehört habe, weil er einen sehr positiven Vibe hat und auch mal unterschiedlich ist oder anders ist als so aggressive gegen Nazi-Songs. Trotzdem habe ich mich gefragt, dass du ja eigentlich sagst, ihr könnt mich nicht in eine Schublade stecken. Gleichzeitig bei Nazis, machst du das ja bewusst, also dass du sagst, ihr seid so und so. Warum ist dir das wichtig, dass du das machst und die so benennst?
Also bei den beiden Songs will ich das nicht so direkt mit Schubladen irgendwie, also keine Ahnung, meine Art und Weise so. Ich sehe das irgendwie anders. Ja. Erstmal zu dem ersten Song. Es ist irgendwie eine Einfügung, und die Individualität ist sehr wichtig. So, die es geht vor allem um die Verteidigung der Individualität. Und diese Individualität hat auch und kann auch viele Facetten haben. So das Leben zwischen Kulturen und so weiter. Und andererseits, was Nazis raus angeht, das ist übrigens ein Song von No Sleeve, den ich ja mit Erlaubnis überarbeiten durfte mit Mali Levé und Anna Mateur als Feature Artist auf dem Track. Und ja, es ist ein Demo-Song. Es ist ein Demo-Song und mit Nazis hat man keine andere Sprache irgendwie als Klarheit auszudrücken, weil klar sind das Menschen, aber es geht vielmehr auch um die Wahrnehmung der Vergangenheit, der Geschichte Deutschland und was das auch in der Geschichte Deutschlands bewirkt hat. So. Und es darf und es ist sehr wichtig, dass das nicht mehr banalisiert wird und dass das mit klaren Worten genannt wird. So. Und dieser Song ist eher auch als Unterstützungssong gedacht, für Demos, für Menschen, die sich trauen, auf die Straße zu gehen, die für die Demokratie, für gewisse Werte, für die Menschlichkeit einstehen. So, und ich habe den Song gefühlt und dachte, das passt auch einfach zu dem Album.
Ein weiterer Song ist mit der Migrationsvordergrund. Warum ist dir das so wichtig, vom Migrationsvordergrund zu sprechen?
Migrationsvordergrund ist die Art und Weise, mich selbst zu akzeptieren, anzunehmen.
Nee, man könnte andere auch fragen, warum ist denen wichtig, vom Migrationshintergrund zu sprechen? Wollte ich nur gleichzeitig mal sagen, aber warum ist dir das wichtig mit dem Vordergrund?
Genau, Vordergrund ist, glaube ich, ich habe das Ding, ich habe die Kontrolle, ich entscheide, ich lasse mich nicht definieren. Wenn dann ich mich selbst so. Klar, ich habe nicht weiterhin die Kontrolle, irgendwie die ganze Zeit was so zu managen, wie ich das haben möchte, aber ich habe immerhin den Raum, mich selbst auszudrücken, wie ich das möchte. Und das ist auch eine Art und Weise, schon ein bisschen frech auch zu sein. So, ich bin hier, ich gehöre hierher, ich lebe hier, ich bin Teil von der Gesellschaft hier. Und ja, Thomas Sankara meinte, dass der beste Weg zu leben ist auch so, sich selbst zu bleiben. Und ich habe einen Background aus Burkina Faso, aber ich lebe hier seit einigen Jahren. Und es entsteht einfach auch eine Dynamik, es entstehen mehrere Identitäten in mir und alle sind Teil von mir. Und das will ich auch zeigen. Ich will zeigen, da wo ich herkomme, ist auch keine. Ich bin stolz drauf. Ich bin stolz drauf und ja, und möchte, dass das auch gesehen wird. So, genau. Und vor allem, wenn Menschen sich trauen, an deren Menschen zu sagen, geh nach Afrika zurück oder geh nach Hause zurück, ja, hätte ich eigentlich gerne auch gemacht, aber ich bin auch hier und ja, vielleicht, wenn ich die Nase voll habe, gehe ich dann auch, um wieder aufzutanken und zurückzukommen. Aber wir sind hier, wir bleiben hier und wir werden natürlich weiter kämpfen und uns nicht runterziehen lassen. Ja.
Vielleicht ganz kurz noch die Erklärung, ich habe es gerade falsch gesagt, dein Song heißt nicht Nazis raus, sondern Kein Platz für Nazis, ne? Das Remake. Du hast mal, glaube ich, geschrieben, dass Zuhause für dich auch hauptsächlich verbunden ist mit Menschen, die also da wo du mit Menschen bist, die dir gut tun, ist für dich zu Hause. Aber Orte spielen für dich auch eine Rolle. Also es gibt bestimmte Orte, die du wahrscheinlich immer ein Zuhause bleiben werden aus der Kindheit oder so. Gibt es also auch zwei, drei ganz besondere Orte? Ist diese Kirche zum Beispiel ein Ort von deinem Papa?
Ja.
Oder?
Ja, definitiv. Diese Kirche, aber auch genau das Zentrum im Viertel ist auf jeden Fall ein Zuhause geworden. Genau, für mich, aber auch für viele KünstlerInnen in Ouagadougou. Und ja, genau, kann ich auf jeden Fall auch als Zuhause nennen, ja.
Du hast am Anfang des Podcasts gesagt, das Album ist auch so ein Ermächtigungsalbum. Warum ist Empowerment für dich so eine wichtige Sache?
Ich glaube, Empowerment ist für mich aber auch ganz sicher, würde ich jetzt mal so behaupten, für jede und jeden, also KünstlerInnen mit Rassismuserfahrung oder Diskriminierungserfahrung sehr wichtig, so, weil wir leben in einer Gesellschaft, in der wir tagtäglich mit diesem Mist konfrontiert werden, und Empowerment ist einfach sau wichtig für all diese Menschen, die irgendwo eine Diskriminierungserfahrung machen müssen, so. Und ich finde, Empowerment sollte eigentlich ganz genau auch wie zu dem, was man macht, gehören, und auch ja, zu dem Prozentzahl auch so, muss das einfach auch sehr hoch gefördert werden, weil man braucht die Kraft, um weiterzumachen, um den Alltag anzugehen, um weitermachen zu können. Ja.
Gibt es auf diesem sehr viel, also ich finde es musikalisch und textlich wahnsinnig vielfältig und positives, aber gleichzeitig ist es nachdenklich. Ein Lied, über das du gerne noch sprechen möchtest, was dich vielleicht auch am meisten begeistert, dass es auf dem Album ist?
Also ich auf dem Album singe ich auch gegen das Sterben im Mittelmeer, aber auch in der Wüste, so.
Ich hau ab, zum Beispiel, heißt genau, der Song, ne?
Genau, ich schau ab, thematisiert, genau, alles, was, also einfach Seenotrettung und dass Menschen im Mittelmeer im Sterben zurückgelassen werden. Und genau, es ist sehr wichtig, dass wir das darauf aufmerksam machen. Das versuche ich auch durch meine Musik so anzusprechen. Und ein weiterer Song ist Nankataye. Nankataye ist einfach so dieses ja, Abgehen, Hoffnung haben. Ja, morgen wird besser, wir hoffen, und Hoffnung stirbt zuletzt sozusagen. Und Nankataye ist ein Song, den ich selbst als Kind gesungen habe, so als Spiel. Wenn wir zur Schule gelaufen sind, haben wir das gesungen, und ich habe das irgendwie neu belegt mit neuen Strophen und auch mit mit zwei Künstlern aus Burkina Faso. Und ja, bei jedem Konzert spiele ich der.
Zum Schluss darfst du, wenn du möchtest, dem Milch- und Kulturpublikum ein Buch und einen Musiktipp geben. Gibt es ein Buch, das man mal lesen sollte, und eine Musik, die man mal hören sollte? Kann ein Künstler, lokaler Künstler sein, ein Freund von dir, was dir zuletzt gut gefallen hat?
Dann würde ich, also als Buch, glaube ich, würde ich auch gleich so mein letztes Buch empfehlen, Männer und Männlichkeit. Ich finde das Buch mega spannend, genau, von Bell Hooks. Und als Song oder Künstler kann ich auf jeden Fall vielleicht aus Burkina Faso ja, Fleur, die ist auch auf der Platte zu hören, Flo B, Awa Boussim, es sind unter anderem tolle Künstler innen aus Burkina Faso. Und als letzte würde ich sagen Fatoumata Diawara.
Ganz herzlichen Dank, Izzy, dass du heute zu Gast warst. Vielen Dank für deine Einblicke zum Album. Es war sehr interessant mit dir. Danke heute bei Milch und Kultur war Künstler Izzy. Danke dir.
Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Gerne. Ja.